Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda, Govinda, Gopal Nandala, Govinda, 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 Gopal Nandala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wurde Chaitanya Mahaprabhu so sehr mit dem König zufrieden, dass er beschloss, sein Darshan zu geben. Nun, wie das geschah, ist eine längere Geschichte, aber wir können es abkürzen und sagen, dass Chaitanya Mahaprabhu nach dem Singen und Tanzen beim Rasa Yatra Festival müde und erschöpft in den Jagannath Vallabha Garten ging und dort sich ausruhte. Und zu der Zeit wurde dem König geraten von den Geweihten Chaitanya Mahaprabhus, er solle sich ganz einfach anziehen. Er solle die Kleidung eines demütigen Devotis annehmen und solle einfach Chaitanya Mahaprabhu zufriedenstellen, indem er die Verse über Krishna sang und ihm diente, indem er ihn massierte. So, Chaitanya Mahaprabhu empfing also den Prataparudra, den König, und der König chantete unter dieses eine Lied, was wir jetzt singen werden. Dieses Lied ist sehr bedeutend und morgen werden wir in der Vorlesung über den Inhalt ein bisschen hören. Das Lied beschreibt etwas wie das gottförmige Vakuum in unserem Herzen gestopft werden kann. Es sagt, diejenigen, die über Krishna und Krishnas transzendentale Eigenschaften sprechen und singen, sind die wirklichen wohlmeinenden Freunde der menschlichen Gesellschaft. Mir fiel das heute auf, als wir durch die Einkaufszone zogen und enthusiastisch und begeistert Hare Krishna Mantra sangen. Nach den Aussagen dieses Verses waren die Devotees, die das gemacht haben, die wohlmeinenden Freunde der Leute von dieser Kleinstadt. Wie heißt die Stadt hier?
Ich glaube, Stenburg, oder? Ja, Svendborg.
Svendborg? Svendborg?
Ja.
Ja. Oh ja, Svendborg. Ja gut, wir holen gleich die, wir fangen schon mal an, hier kommt gleich eine Batterie. Bist du ganz kurz mit einem spielen, bis die Eigopal kommt? Avokatam vitam parapratipatam aviviridhitam kaimatapaham savanamangalam datatam
zusammen mit Delfinen
zu übernachten. Also richtig wie im Neckermanns Ferienkatalog. Aber wie gesagt, wir sind abhängig von den Gezeiten, die uns bewegen, wie wir auch abhängig sind im Leben von Krishnas Mercy. Hier gab es gerade eine kleine Überschwemmung. Ups. Ja, also Haribol, jetzt wollen wir dieses nach ästhetisch hinlegen, das ist schrecklich asozial aussieht. Du bist ja auf guten So, warte mal, aber diese Überschwemmung muss ich erstmal lösen. Das ist mein Lieblingsbuch, das muss. Ich habe gerade von Gezeiten gesprochen, wir sind abhängig von Gezeiten und dann fängt hier gerade die Flut an bei mir auf dem Tisch. Ich möchte heute über das Gottloch sprechen.
Gottloch?
Ja.
Was ist ein Gottloch?
Das ist ein Cliffhanger. Das denkt jetzt jeder, was ist ein Gottloch und so sind wir aufmerksam.
Thank you.
Krishna Bhad Paramahan Sakaravaraja Astata Satasi Simati Sinaingre Sila Vechadanara Vinda Chila Bhakti Vedanta Swami Chila Prabhupada Ki Anant Koti Vaishna Vrinda Ki Samavita Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haben wir unten oder in der Lobby eine Kante?
Der erste Kante
hat es dabei. Da ist es lang. Dann würde ich vielleicht noch ein Boden. Als Shamas Chandra, kannst du noch die andere Dachluke bitte öffnen? Wir haben jetzt eine. Oh, Pran Gopal, ich habe dich nicht gesehen.
Rama Rama Hare Hare
Rama Rama Hare Hare
Krishna das Gebet kommt ziemlich am Ende. Eigentlich ist es das vorletzte Gebet von mehreren Strophen. Es ist die vorletzte Strophe in den Gebeten Königin Kuntis. Sie hat über viele Dinge gesprochen. Den Grund, warum Krishna zum Beispiel in diese Welt kommt. Und sie hat Krishna auf vielerlei Weise Lobpreis, indem sie zum Beispiel gesagt hat, du hast ja Lotusaugen und du hast Lotushände und du hast auch Lotusfüße und sogar einen Lotusbauchnabel. Sie hat also Krishna nach bestem Vermögen gepriesen und so gegen Ende spricht sie diesen Vers, einen sehr wichtigen Vers. Twahime nanya vishaya matir madhupate sakret ratim udvahatat adha gange vogamudanvati. Gange ist hier. O Herr des Madhu, so wie die Ganga für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. Erläuterung. Die Vollkommenheit rein hingebungsvollen Dienstes ist erreicht, wenn alle Aufmerksamkeit auf den transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn gerichtet ist. Die Fesseln aller anderen Neigungen zu durchtrennen bedeutet nicht die völlige Verneinung feinerer Elemente wie Zuneigung zu jemand anders. Also Prabhupada erläutert hier so, dass man sich ausschließlich auf Krishna konzentrieren soll, heißt nicht, dass man nicht zuneigungsvolle Beziehungen zu anderen entwickeln kann. Nein, es sind feinere Elemente im Menschen, Zuneigung zu anderen zu entwickeln. Das ist nicht möglich, dieses Zuneigungsthema zu verneiden. Ein Lebewesen, wer auch immer es sein mag, muss dieses Gefühl der Zuneigung zu anderen haben. Denn dies ist ja ein Symptom des Lebens. Die Merkmale des Lebens, wie Wünsche, Zorn, Verlangen und auch Gefühle der Zuneigung, können nicht ausgelöscht werden. Nur das Ziel muss geändert werden. Wünsche kann man nicht aufgeben. Doch durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes werden die Wünsche nach Sinnbefriedigung zu Wünschen für den Dienst des Herrn. Die sogenannte Zuneigung zu Familie, Gesellschaft, Heimat und so weiter stellt nichts weiter als verschiedene Stufen der Sinnbefriedigung dar. Wenn diese Wünsche geändert werden und man sich nur noch die Befriedigung des Herrn wünscht, nennt man dies hingebungsvollen Dienst. Aus der Bhagavad Gita erfahren wir, dass Arjuna nicht mit seinen Brüdern und Verwandten kämpfen wollte, nur um seine persönlichen Wünsche zu befriedigen. Als er aber die Botschaft des Herrn in Form der Srimad Bhagavad Gita vernahm, änderte er seinen Entschluss und erfüllte die Wünsche des Herrn. Hierdurch wurde er ein berühmter Geweihter des Herrn, denn wie in allen Schriften erklärt wird, erreichte Arjuna die spirituelle Vollkommenheit, indem er dem Herrn in Freundschaft diente. Die Schlacht, die Freundschaft zwischen Arjuna und Krishna, ihre Anwesenheit, nichts hatte sich geändert, nur Arjuna hatte sich durch seinen hingebungsvollen Dienst verändert. So wiesen auch die Gebete Königin Kuntis auf die gleiche unbedingte Umkehr ihres Handelns hin. Srimati Kunti wollte dem Herrn ohne Abweichung dienen, so lautet ihr Gebet. Diese reine Hingabe ist das endgültige Ziel des Lebens. Gewöhnlich stellen wir unsere Aufmerksamkeit in den Dienst einer Sache, die nicht göttlich ist oder die nicht zum Plan des Herrn gehört. Kennt ihr das bei euch auch? das nochmal wiederholen. Gewöhnlich stellen wir unsere Aufmerksamkeit in den Dienst einer Sache, die nicht göttlich ist oder nicht zum Plan des Herrn gehört. Wenn man es zu seinem Plan macht, dem Herrn zu dienen, das heißt, wenn die Sinne durch den Dienst für den Herrn geläutert sind, nennt man dies rein hingebungsvollen Dienst. Srimati Kunti Devi strebte diese Vollkommenheit an und betete darum zum Herrn. Ihre Zuneigung zu den Pandavas und den Vrishnis befindet sich nicht außerhalb des hingebungsvollen Dienstes, denn der Dienst für den Herrn und der Dienst für den Gottgeweihten sind identisch. Manchmal ist der Dienst für die Gottgeweihten sogar wertvoller als der Dienst für den Herrn. Hier jedoch beruht die Zuneigung Kunti Devi zu den Pandavas und den Vrishnis auf ihrem Verwandtschaftsverhältnis. Diese Fessel der Zuneigung auf der materiellen Ebene ist Maya. Denn die Beziehungen des Körpers und des Geistes beruhen auf dem Einfluss der äußeren Energie. Die auf die höchste Seele gerichteten Beziehungen der Seele sind wirkliche Beziehungen. Als Kunti Devi die Verwandtschaftsbeziehung durchtrennen wollte, meinte sie damit die Durchtrennung der auf den Körper gerichteten materiellen Beziehung. Die auf den Körper gerichtete Beziehung ist die Ursache materieller Knechtschaft. Die seelische Beziehung aber ist die Ursache der Freiheit. So. Prabhupada hat jetzt darüber gesprochen, wie Zuneigung natürlich ist und wie wir die Zuneigung auch zu anderen Menschen als etwas völlig Schönes und Natürliches ansehen können. Er hat allerdings gesprochen davon, dass materielle Zuneigung die Ursache von Fesseln ist. Kennt ihr das, wenn man sich mit materiellen Menschen einlässt und eine zuneigungsvolle Beziehung pflegt, dann kommt man meistens auf die materielle Ebene. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Nun, als nächstes beantwortet Prabhupada eine Frage, die bestimmt bei allen aufmerksamen Zuhörern inzwischen entstanden ist. Wie pflegt man eine spirituelle Beziehung auch mit anderen Menschen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die jetzt beantwortet werden soll. Diese Beziehung von Seele zu Seele, also eine spirituelle Beziehung, ne? Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch Prasadam hergestellt werden. Oh, sorry, ich habe mich hier total verlesen. Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch ordentliches Aussprechen seines Geistes hergestellt werden. Das hatte ich jetzt durch den Einfluss von einer Person in der Zuhörerschaft hier aufgenommen. Das ist auch nicht, was hier drin steht. Diese Beziehung von Seele zu Seele kann durch die Beziehung zur Überseele hergestellt werden. Sehen in der Dunkelheit ist kein Sehen. Sehen im Licht der Sonne aber bedeutet, die Sonne zu sehen und auch alles andere, was man in der Dunkelheit nicht wahrnehmen konnte. Ebenso verhält es sich mit dem hingebungsvollen Dienst. Prabhupada bringt hier den Punkt, um eine Beziehung, eine richtige Beziehung zu Menschen zu machen, muss Krishna dabei sein. Genauso wie, wenn ich Yashoda Dulal sehe, oder Gaurahari, da muss die Sonne aufgegangen sein. Ohne die Sonne kann ich Gaurahari nicht sehen. So, ohne dass Krishna in einer Beziehung gegenwärtig ist, kann ich den anderen überhaupt nicht sehen. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist, was er will, was seine Bedürfnisse sind. Also, Prabhupada spricht hier von einer spirituellen Dreiecksbeziehung. Und da ist das Individuum, dann ist der Freund da, aber da ist noch ein Dritter da. Wer? Krishna, nicht die Überseele. In der materiellen Welt ist eine Dreiecksbeziehung etwas, was oft in Filmen dargestellt wird und durchaus problematische problematischen Schusswechsel zur Folge hat. Da schießen die sich meistens ein von den dreien, wird dann weggeschossen und so weiter. Aber hier ist eine ist Krishna sehr wichtig. Nicht eine dritte Person. So, wir wollen jetzt nochmal den Text hören. O Herr des Madhu, sagt bitte nach mir.
O Herr des Madhu,
so wie die Ganga,
so wie die Ganga
für immer ungehindert ins Meer strömt, so lass meine Zuneigung ständig dir entgegenstreben, ohne auf jemand anders abzuweichen. In unserem Herzen gibt es ein gottförmiges Vakuum oder das Gottloch. Wir haben in Köln und ich glaube auch in Heidelberg darüber gesprochen und die Devotees, die dabei waren, werden sich an diesen Punkt erinnern. Ich weiß noch nicht, ob er tief genug eingesunken ist und werde ihn deswegen mit großer Nachdrücklichkeit noch einmal wiederholen. Wir sind ja Teile Krishnas. Und in einem Leben, wo Krishna nicht im gegenwärtig ist, da fehlt Krishna einfach. Denn er gehört in das Leben hinein. Und dort, wo er ist, wo er eigentlich hingehört, und wo er natürlicherweise wäre, ist jetzt ein Loch entstanden. Fast, wenn man sich die Nase ausreißt, dann ist da ein Loch oder ein Ohr, da ist ein Loch dann. Im Herzen ist ein Loch entstanden, weil Krishna nicht gegenwärtig ist. Ein sinnbildliches Loch. Und weil dieses Loch da ist und danach strebt, angefüllt zu werden, verspüren wir ein Sog von Wünschen. Und wenn die Seele in der materiellen Welt unter den Einfluss der täuschenden Energie kommt, meint sie diesen Sog erfüllen zu können, indem materielle Dinge hineingetan werden ins Herz. Materielle Wünsche gehen in diese Welt hinaus und versuchen die Welt durch unsere Sinne genießbar zu machen. Siddhanta Saraswati Thakur sprach einmal von diesem Versuch der bedingten Seelen, in dem sie sagt, sie versucht Himmel und Hölle, also fromme Dinge und auch gottlose Dinge, also richtig sinnvolle Dinge, zu genießen. Ihr könnt euch das fast so vorstellen, wie das, was die Wissenschaftler sagen, die sprechen von einem schwarzen Loch irgendwo im Kosmos. Ich weiß nicht, ob es das gibt und es steht mir auch nicht dazu, da ein Urteil zu machen. Es hört sich mal wieder an wie eine Spekulation, aber das ist jetzt zunächst einmal egal. Die sagen, dass diese Löcher existieren und alles, was da in die Nähe kommt, wird aufgesaugt. So sagen die. So ist auch in unserem Herzen eine Art Loch entstanden und wir versuchen, dieses Loch zu füllen. Ein Kinobesuch bitte. Ein neues Buch bitte. Eine Fernsehshow bitte. Ein Mercedes-Benz mit intakten Stern, der noch nicht von einem Punk gestohlen ist. Nicht? Was Schönes zu essen. Manchmal versuchen wir auch eine Segelreise zu konsumieren. Aber was immer wir versuchen, in uns hereinzuziehen, man sagt das auch so, wir ziehen jetzt das in uns herein, sagt man in Deutsch. Wenn wir nicht Krishna in unser Herz importieren oder wieder zurückbringen, wird der Sog weiter bestehen, weil das Loch nicht gestopft werden kann durch materielle Dinge. Es kann nur durch eine Form, eine Pfauenfeder, die Flöte spielt und die Lebewesen anzieht, erfüllt werden. Denn im Herz gibt es dieses ontologische, Krishna-förmige Vakuum, was eben nur durch Krishna erfüllt werden kann. Im vierten Kanto heißt es, dass ein Mensch, der das erkannt hat, als Krishna Parayana beschrieben wird. Krishna Parayana ist ein sehr interessantes Sanskrit-Wort und bedeutet auf dem Weg zu Krishna. Jeder, so sagt Prabhupada, der nach vorne geht, mit dem Ziel, Krishna zu erlangen, wird Krishna Parayana genannt oder völlig Krishna bewusst. Der Devotee mag mit anderen Worten in der Welt noch nicht in der Lage sein, Krishna ganz und gar in sein Herz hineinzutun. Aber wenn er schon auf dem Wege zu Krishna ist, dann muss man ihn als Krishna Parayana beschreiben. Denn während er auf dem Wege ist, beschäftigt er sich so gut wie er kann mit Krishna. Er liest über Krishna, er chantet über Krishna, er spricht mit anderen Devotees über Krishna. Wo ist Krishna? Wie machst du das in deinem Krishna-Bewusstsein? Wie kommst du klar mit deinen Anhaftungen? Und wie geht das mit deiner Sexualität? Hast du da irgendwie Lösungen gefunden, das zu transformieren? Oder, also die Devotees sprechen in dieser Welt über Krishna auf eine Art und Weise, wo sie auf dem Wege zu Krishna sind. Das heißt, wie Weggenossen, die sich über, sagen wir mal, Stöcke oder Wegzehrung und Abkürzungen unterhalten. So tut ein Devotee in dieser Welt darüber sprechen, wie er Krishna erreichen kann. Das macht ihm bereits Krishna bewusst, weil er sich mit dem Thema Krishna immer auseinandersetzt. Auch wenn es ihm noch nicht gelingen mag, zu jedem Zeitpunkt an Krishna zu denken und ihn niemals zu vergessen, ist er doch auf dem Wege zu ihm hin und spricht Dinge an, die in Beziehung zu Krishna stehen. Und somit kann man ihn auch als Krishna bewusst bezeichnen. Und so geht auch sein Vakuum im Herzen weg. Ihr habt das vielleicht gemerkt gestern. Wir haben den heiligen Namen gechartet in dieser kleinen Stadt. Und wir mögen nicht immer dabei voll und ganz an Krishna gedacht haben. Du hast bestimmt an Rhythmen gedacht, den Sechser-Beat. Und wir haben vielleicht darüber, ich habe darüber nachgedacht, was geht mit den Leuten vor? Das ist auch eine total interessante psychologische Studie jetzt für mich, die plötzlich in ihrer kleinen Kleinstadt, ich habe es gestern zu dir Wohnungs gesagt, auf der Einkaufsstraße, wo man fünf Dinge sieht, offene Läden, Bekannte, die alten frustrierten Gesichter, ist das dritte, manchmal die Sonne und manchmal den Schnee, nicht? Also so diese altbekannten Sachen, plötzlich kommt um die Ecke ein bisher noch nie gehörter Klang, dann sieht man als erstes Kadambakanana Maharaj, der mit der wirklich sehr graziösen Tanzbewegung um die Ecke biegt und begeistert springt. Und dann als nächstes sieht man die Mate, die johlend vor Freude sich im Kreise wirbeln. Nicht? Und dann wird man von einem Schweißtropfen von Jai Gopal getroffen. Ich meine, es muss ein kulturelles Erlebnis sein, das müsst ihr zugeben. Stellt euch das mal vor. Also fantastisch, die werden ihren Enkeln noch davon erzählen. Von dieser Kolonne, die aus einer anderen Dimension sich kurz manifestiert und verschwand wieder in einer Zeitmaschine hingeschossen und weggeschossen. Ja, so. Klar. Ich habe da nicht unbedingt nur an Krishna gedacht, sondern an Psychologie, einfach wahrnehmungspsychologische Fragen habe ich im Kopf gewählt. Wie nehmen die uns wahr? Die Kneipenleute auf eine Weise, die anderen Leute, manche konnten sich, mussten sich am Tisch festhalten vor Freude, weil die so aufgestellt waren, wie man in Schweizerdeutsch sagt. Und, aber man hat gedacht an Dinge, die in Beziehung zu Krishna waren, die Bodhis, wie sie getanzt haben, wie sie wohl auf die Leute gewirkt haben. Und auf diese Weise ist das Herz zufrieden geworden und das Vakuum ist gestopft worden. So, entweder man denkt direkt an Krishna oder man denkt an Dinge, die in Beziehung zu Krishna stehen. Auf diese Art und Weise wird man Vakuumarbeit machen können. Das heißt, was im Herzen ist, stopfen können. Der Grund, weswegen Krishna und niemand sonst in der Lage ist, das Loch im Herzen zu stopfen, ist, weil Krishna eine ganz besondere Eigenschaft hat, die ich euch gerne vortragen möchte. Krishna ist Raktaloka. Das heißt, Prabhupada übersetzt es mit populär. Rupa Goswami sagt, Krishna ist der Bezauberer der Welt, weil die Liebe von allen Menschen Krishna gehört. Das ist die Liebe von allen Menschen gehört Krishna. Srila Prabhupada übersetzt auch weiter, Raktaloka, er sagt, jede Person, die der Allgemeinheit sehr lieb ist, wird als eine populäre Person bezeichnet. So, Krishna hat diese Eigenschaft in sich, dass er unglaublich liebenswert ist. Nicht? Und dass wirklich sich niemand seinem Charme entziehen kann. Prahlad Maharaj hat einmal darüber gesprochen. Er hat gefragt, warum, also wie, was ist dem Menschen am liebsten? Und normalerweise ist dem Menschen am liebsten das körperliche Wohlbefinden. Wenn man hungrig ist, dann tut man alles, um den Körper zu befriedigen. Oder wenn man verletzt ist am Körper, vielleicht einen Schnitt hat oder so, versucht man die Wunde aus dem Körper rauszubringen. Unser Körper ist uns sehr, sehr lieb. Warum arbeiten wir ein ganzes Leben für diesen Körper? Es ist ja unglaublich, was wir da an Energie reintun. Wir gehen zur Arbeit, wir schmücken den Körper, wir duschen den Körper jeden Morgen aufs Neue, wir bringen ihn zum Klo und mit großer Geduld sitzen wir da, bis es soweit ist. Wir kennen den Körper. Manche Meditis tun noch ein bisschen Schminke dazu, dass es auch entsprechend aussieht um die Augen und so. Also der Körper, ich muss zugeben, der kriegt unglaublich viel Aufmerksamkeit von uns. Also unglaublich. Der Grund, weswegen wir dem Körper so viel Aufmerksamkeit geben, ist, weil da wir drin sind, die unsterbliche Seele. Im Augenblick, wo die unsterbliche Seele nicht mehr im Körper gegenwärtig ist, ja, dann wird der gleiche Körper uns unheimlich, besonders in der Nacht. Wir sagen, also, lass ihn schnell wegbringen. Einer von unseren Devotees in Deutschland ist ein Totengräber. Und wenn ich dir mal so um zwischen 11 und 12 Uhr eine gewisse gruselige Empfindung möchtet, dann müsst ihr euch mit Dieter an einen Tisch setzen und ihn fragen, wie das damals war, als er zu der Leichenaufbewahrung steht, hinging. Ihr werdet nie wieder ruhig schlafen können. Wenn der Körper da keine Seele mehr drin ist, dann ist das durchaus unheimlich. Und wir schaffen den Körper fort. Wir nennen das in unserer Zivilisation Bestattung. Also wir lieben den Körper, weil die Seele drin ist. Aber warum ist die Seele so liebenswert? Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Warum ist für den Mensch der Mensch immer noch das Anziehendste? Weil er die Seele ist. Aber wieso ist die Seele so anziehend? Warum nicht auf den Berg? Könnt ihr auch auf den Berg schauen.
Weil die Seele ein Teil von Krishna ist.
Weil die Seele ein Teil von Krishna ist.
Sie ist Krishna am ähnlichsten vielleicht.
Sie ist Krishna am ähnlichsten vielleicht.
Und Krishna ist die Liebe.
Und Krishna ist die Liebe. Ja.
Weil die Seele diesen, also nicht nur zu Krishna gehört, sondern ihm diesen Austausch will.
Weil die Seele nicht nur zu Krishna gehört, sondern auch einen liebevollen Austausch mit ihm hat. Ich denke, wir haben hier einige Antworten auf dem Podest stehen und die sind sicherlich alle schön. Yes. Wir haben eine Beziehung zu Krishna. Wir haben mit Krishna was zu tun. Deswegen sind wir interessant. Ohne die Verbindung von Krishna wird die Seele ja, also nicht anziehend, sagen wir mal so. Sie trägt ein Teil von Krishna in sich drin, wie Prabhupada immer sagt, wie ein Tropfen aus dem Ozean auch einen gewissen Salzgehalt hat und so wässrig ist, hat auch die Seele die Eigenschaft von Krishna, so winzig kleinem Maße. Und deswegen ist sie so faszinierend und interessant. So im Grunde genommen, wenn wir lieben, lieben wir eigentlich auf der Suche. Das ist eine neue Vokabel in Deutsch. Wir lieben auf der Suche. Wir lieben auf der Suche nach Krishna. Und in dem Augenblick, wo wir Krishna finden in unserem Leben, wird unser Suchen aufhören und unsere Liebe angekommen sein. Ein Beispiel, was im Nektar der Hingabe gegeben wird, wieso Krishna so populär ist oder so anzieht, es wird eine ganze Stadt ausgewählt, die Stadt von Dwaraka, die alle total angezogen zu Krishna waren, die Leute aus Dwaraka. Sie sagten einmal zu Krishna, in deiner Abwesenheit, Krishna, funktioniert nichts. Wir sind wie die Augen Krishna und du bist wie die Sonne. Ohne die Sonne können die Augen nichts machen. Wenn da eine Sonne ist, wenn es wirklich sehr, sehr dunkel ist, können die Augen nichts machen, nichts sehen. So, ohne Krishna kann das sagen, die Bodhis von Dwaraka, können sie nichts, wirklich nichts machen in ihrem Leben. Sie sind so angezogen zu Krishna, eine ganze Stadt, ohne Ausnahme. Als Krishna von Kurukshetra zurückgekommen war nach Dwaraka, waren all seine Devotees in Dwaraka in einem fast todesähnlichen Zustand. Sie lagen, sie taten automatisch ihre Tätigkeit, wie wir manchmal so automatisch unsere Pflichterfüllung machen. Dann hörten sie aber irgendwann einmal bei uns auf dem Schiff bedeutet das entweder Artik oder Prasadam, aber bei Maraka bedeutet das, Krishna war zurückgekommen. Und sie ließen alle stehen und liegen, manche konnten sich gar nicht richtig anziehen und stürzten zum Stadteingang, wo Krishna stand und auf seinem Muschelhorn blies, dem Panchajanya Muschelhorn, was sich rötlich färbte, weil es von dem Lippen des Herrn berührt worden war. Oder richtig schimmerte rötlich. Ich hatte den Bhagavatam beschrieben. Und da gibt es einen Vers. Als sie dann Krishna vor sich stehen sahen, sagten sie, O lotusäugiger Herr, wenn immer du nach Mathura gehst oder Vrindavan oder Hastinapur, um deine Freunde und Verwandten zu treffen, erscheint uns jeder Augenblick in deiner Abwesenheit wie eine Million von Jahren so lang. O unfehlbarer Mann, o unfehlbarer, zu der Zeit, wenn du nicht da bist, werden unsere Augen nutzlos als gäbe es die Sonne nicht mehr. Und Srila Prabhupada kommentiert hierzu, wie wir in der Perspektive von Krishna, wie Krishna uns die Perspektive wirklich gibt. Er sagt, die Devotis des Herrn können alles in der richtigen Perspektive erkennen, aufgrund des Lichtes, was von Lord Krishna kommt. Deswegen, wenn es nötig, deswegen ist es notwendig, dass wir immer im Angesicht von Krishna sind, sodass wir sowohl uns selber sehen können, als auch den Herrn zusammen mit seinen verschiedenen Energien. Genauso wie wir nichts sehen können in der Abwesenheit der Sonne, genauso können wir auch nichts sehen, nicht einmal uns selber, ohne die praktische Gegenwart des Herrn. Ich weiß, dass einige von euch gerne solche Dinge nachlesen. Es ist im ersten Kanto, 11. Kapitel, Text 9. Der Text oder auch die Erläuterung ist ein sehr wichtiger Text und eine sehr wichtige Erläuterung. So, yes, Lord Krishna gibt unserem Leben Sinn, genauso wie die Sonne erst den Augen Sinn gibt, weil erst in der Sonne die Augen wirksam werden können. So kann unser wirkliches Leben erst beginnen, wenn Krishna da ist. Da gibt es viele Beispiele in den Schriften, wie Krishna die alle Lebewesen anzieht. Wisst ihr aber, dass Krishna so anzieht ist, dass selbst die scheinbar unbewussten Dinge sich angezogen zu Krishna fühlen? Aristoteles, wie hieß dieser bedeutende christliche Philosoph nochmal? Augustin, ja. Dankeschön. Augustinus sagt man in Deutsch. Augustin hier. Also nicht Aristoteles, sondern Augustin. Sagte einmal was sehr Interessantes. Dass die ganze Schöpfung dem Schöpfer entgegenstrebt. Also er wollte den Bezug der Schöpfung irgendwie ausdrücken. Ein ähnliches Konzept hat man in der Sufi-Tradition einmal neu formuliert. Die Sufi-Tradition war lange Zeit eine Tradition, die sich wie die eigene, also die starke asketische Züge auf sich wies und eine Tradition von Weltverneinern war. Und da hat ein Sheikh, ein religiöser Führer, eine andere Richtung eingeschlagen, in der er nämlich gesagt hat, dass alles, auch die Welt, auch der Scheinbar, auch die Welt sich auf Krishna, auf Gott bezieht, auf Allah bezieht. Dieser Sheikh wurde sehr alt und kurz bevor er verstarb, hat er ein Fest gegeben, um seinen nächsten Nachfolger zu bestimmen. Und hat alle Mönche gebeten, zu diesem Fest Blumen zu pflücken und den Festsaal festlich zu schmücken. Saß denn da und wollte mit der Zeremonie anfangen. Nur ein Mönch fehlte noch. Der Scheich wollte nicht anfangen ohne den. Schließlich kam der Mönch zurück. Er hielt eine kleine verdorrte Blume in seiner Hand. Nun, alle hatten Riesenberge von Blumen gebracht. Also so richtig so arme voll mit Rosen und Dahlien und ich weiß nicht, was es da alles gab. Also richtig viele Berge. Nur der eine kam mit so einem verrutzelten, kleinen, verwelkten Blümlein. Alle sahen ihn erstmal, war zu spät gekommen und da hatte er nicht mal ordentlich viel Blumen mitgebracht. Und der Sheikh sagte, bitte erklär dich, wir warten auf dich, du bist zu spät gekommen. Wir dachten, du würdest aufgehalten sein wegen dem Blumenpflücken. Ja, war ich auch, sagte der Mönch. Ich habe die ganze Zeit nach Blumenausschau gehalten, aber alle Blumen haben den Herrn gepriesen. Nur diese eine hier, die Verwelkte, ist ein bisschen müde geworden und hat ihren Kopf niedersenken lassen. Aber alle anderen Blumen haben den Herrn verherrlicht. Deswegen konnte ich die dann natürlich nicht stören da drin. Oh, sagte der Sheikh, gut, du hast meine Lehre verstanden. Alles hat eine Beziehung zum Herrn. Du bist der nächste Nachfolger, Haribo. Das ist, was er sagte. So, im Krishna-Lila finden wir so etwas Ähnliches, oder im Krishna-Bewusstsein finden wir das Verständnis, dass alles sich auf Krishna bezieht. Wie unser Guru im Augenblick, der Ozean. Gestern hat Kadamba Kanadam Maharaj so schön gesagt, die Bhagavad Gita ist hier, Kinder. Der Ozean ist da. Hast du sehr schön gesagt. Das ist, glaube ich, eines der Merksätze diese Tour geworden. Die Bhagavad Gita ist hier. Das finde ich toll, wie Maharaj das ganz treffend nur kurz ausgedrückt hat. Wir sind in der Bhagavad Gita. Ja, wir sind umgeben vom Krishna-Bewusstsein. So, jeder fühlt sich zu Krishna angezogen. Und im Krishna-Lila gibt es eine kleine Sache. Ich sehe schon, dass manche wirklich in den Augen haben, bitte nicht zu lange, wir sind hungrig. Ich weiß, ich bin auch hungrig. Das ist die Seeluft, die bringt einen zum hungrigen Dasein. Aber ich möchte euch gerne etwas vorlesen. Vom 10. Kanto, 21. Vers, wo die Flöte, Flüsse den Klang von Krishnas Flöte hören. Dann, als die Flüsse den Klang von Krishnas Flötengesang hörten, zeigten sie, wie der Liebesgott sie beeinflusst hatte. Sie füllten sich nämlich mit Strudeln. Ihr Strom hielt an, die Wellen wurden still, und dann nahmen die Flüsse ihre Arme, das heißt ihre Wellen, und berührten Krishnas Lotusfüße mit den Wellen. Also die schwappten über die Ufer und trugen ihm eine Opfergabe aus Lotusblumen an. Das ist im Sanatana Goswami beschreibt sogar, dass die Yamuna nahm also so Lotusblätter und tat darauf die Lotusblumen und brachte das, wie wir Guru Puja machen, zu den Lotusfüßen Krishnas. Und später dachte sich die Yamuna, ich hätte ja aber auch noch die Juwelen bringen können, die ich auch noch habe. Dann habe ich aber vor lauter Aufregung total vergessen. So dachte die Yamuna. Nun, Vishwanath Chakravarti Thakur gibt einen tollen Kommentar hier, den wir heraus übersetzen haben lassen aus den Schriften. Er sagt also, die Kraft von Krishnas bezaubernder Schönheit ist nicht etwa auf menschliche Frauen beschränkt, sondern geht sogar zum Fluss Yamuna. Man kann sehen, wie der Liebesgott Yamunaji beeinflusst hat. Denn plötzlich hörte ihr Strom auf und Strudel entstanden in ihr. Das bedeutet, dass sie alle Fassung verloren hatte, allen Charme und auch alle inneren Ressentiments zu handeln. Statt also zu ihrem Ehemann, dem Ozean, zu fließen, floss sie auf Krishna zu, der an ihrem Ufer stand. Die Wellen sind die Arme, mit der Yamuna versuchte, seine Lotusfüße zu umarmen und sie bei sich zu halten. Sie verehrt ihn mit Lotusblumen, die oben auf ihrer Oberfläche gewachsen waren, und nahm auch Wasser, um seine Füße zu waschen. Dies sind ihre Reichtümer. Und als sie diese Reichtümer Krishna gab, hatte sie die Hoffnung, ihren Geliebten zu erfreuen. Aber ihr Ehemann, der Ozean, war nicht neidisch auf sie oder eifersüchtig auf Krishna. Sagten die Gopis, wie es unsere Ehemänner sind, wie unglückselig wir sind im Vergleich zu dem Yamuna. Ich wollte nur erzählen, wie Krishna also wirklich anziehend wirkt auf die Bewohner von Dwaraka, auf Menschen, aber sogar auf Flüsse und alles sozusagen mit Krishna in Beziehung steht und so weiter. Ich möchte jetzt noch eine kleine Frage stellen. Warum sind denn die Leute nicht angezogen zu Krishna? Und warum sind manchmal sogar wir als Devotees nicht angezogen zu Krishna? Weil doch Krishna allanziehend ist. Alex, was sind deine Gedanken zu diesem Thema?
Weil sie den Wunsch hatten zu genießen, müssen sie ja Krishna vergessen. Und deswegen sind sie vorübergehend nicht angezogen.
Weil sie den Wunsch haben, getrennt von Krishna zu genießen, mit sich als Mittelpunkt, mussten sie ja Krishna vergessen und sind jetzt im Augenblick zeitweise nicht angezogen.
Weil sie sich mit ihrem Körper identifizieren.
Und nicht eben mit der Seele, die ja ein Teil Krishnas ist. Ne? Weil sie sich mit dem Körper identifizieren, sagt Radha Devi. Also eine falsche Identifizierung haben und sich nicht als Seele sehen, als Teil Krishna. Ja, Munaji.
Weil sie neidisch sind.
Weil sie sogar neidisch auf Krishnas Position sind. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber ich habe manchmal schon Vorlesungen in unserem Tempel gegeben und Krishna lobriesen wir im Wald von Vrindavan, die Bewohner von Vrindavan, mit den Bewohnern von Vrindavan Austausch hat. Und mir haben die Devotees gesagt, auch Schüler, wo ich also sehr enttäuscht war, also ich habe mir das nicht anmerken lassen, weil man muss jetzt sehr vorsichtig heutzutage sein, niemanden zu verletzen. Also das, ich meine, das ist sehr wichtig, weil heutzutage ist man, sind die Menschen unsicherer als. Und der hat gesagt zu mir: immer Krishna im Mittelpunkt. Ich bin so neidisch. Der ist einfach so und genießt. Und wir strangeln uns hier so ab mit Blutschweiß und Tränen. Und so weiter. Also richtig, ja, es kam so richtig voll raus. Und sagt er. Und dann muss ich feststellen, dass ich manchmal auch neidisch bin an Krishna. Also was Yamuna sagt, geht ganz tief. Diese, warum jetzt Krishna? Und ich aber sag, also wie sagt man das in, von dem Deutsch? Ich armes Menschenkind. Oh, Harry. Ich habe hier zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind. Das eine ist ein sozialer Punkt und das andere ein spiritueller Punkt. Der erste Punkt ist die Predigt, den der Prabhupada hat einmal gesagt. Die Prediger haben ihre Arbeit nicht richtig getan. Zum Beispiel viele Leute im Westen, wenn sie das Wort Gott hören, dann nein, danke, also mit dem Mittelalter wollen wir nichts zu tun haben, dann werden plötzlich Leute verfolgt und so. Und erinnern sich an die Kirche oder auch hier mit uns, unsere Hare Krishna Bewegung. Unsere Hare Krishna Bewegung hat auch Fehler gemacht, schwerwiegende Fehler. Und wenn Leute heute Hare Krishna hören, manchmal haben sie die falschen Assoziationen. Sie denken nicht an Krishna und Vrindavan, sondern die Fehler einer Institution manchmal. Das findet man. Also es ist die Aufgabe von Devotees, sehr bedacht zu sein und versuchen, Krishna populär zu machen. Prabhupada sagte einmal, Devotees müssen versuchen, Krishna bekannt zu machen. Und dazu ist es sehr wichtig, dass sie sich einen einfühlsamen Predigerstil angewöhnen. Ich möchte euch gerne, ich könnte Beispiele von gestern sagen, aber dann würde ich mir wie ein Kirtan-Verderber vorkommen. Ich will ein Kirtan aus Florida sagen. Da waren wir so am Kirtan machen, tanzten so total begeistert. Vor uns war so ein Blumenbeet, war einmal fotogen. Und plötzlich kommt ein Devotee in großer Freude, rauft alle Blumen an, werft sie über die Devotees. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Und die Devotees springen, juhu, und tanzen. Und der Boden wird natürlich total farbig, vielfarbig, wie ein Picasso-Gemälde. Und ja, ich habe dann die Kette angehalten und gesagt, ich möchte jetzt bitten, dass wir diesen Augenblick einmal wissenschaftlich analysieren. Ich möchte zunächst eine Frage stellen. Für wen machen wir den Kirtan? Ist es für uns oder für die Leute?
Für die Leute.
Wenn wir für uns den Kirtan machen können, würde ich sagen, im Tempel ist viel mehr Platz zum Tanzen. Da sind Deities. Warum machen wir den hier? Haben wir irgendwas mit den Leuten zu tun? Hat das irgendwas mit den Leuten zu tun? Wir alle sagten, ja, für die Leute macht das. So, jetzt möchte ich euch einfach mal bitten, ganz kurz aus euren Mokassins rauszutreten, aus eurer Perspektive, und mal sehen, wie die Leute das wohl sehen. Die sehen, hier ist ein schönes Blumenbett, ein Beet gestanden, an dem wir jeden Tag vorbeigegangen sind. Wirtende Menschen denken, das ist eine herrliche Gottesschöpfung. Es gibt auch spirituelle Menschen unter den Leuten. Und dann sehen sie plötzlich einer, rauft diese Blume ab. Manche sind darunter, die denken, man sollte selbst Pflanzen nichts tun, ohne Grund. Ne? Wirft das hin und die Blumen werden auf dem Boden zertrampelt. Was meint ihr wohl, wie die Leute das wahrnehmen? Sehen Sie das genauso wie der Devotee das gemeint hat, als eine Verherrlichung der Vaishnavas? Oder sehen Sie das? Wie sehen Sie das? Sagt selber, versucht mal zu schauen. Ja, der Devotee. Der eine arme Devotee, der ist fast im Guli versunken. Die mussten wir dann stark ermutigen. Und so weiter. Es ist ganz wichtig, Prediger müssen Krishna, die müssen nicht zwischen die Leute und Krishna treten, sondern den Blick frei machen und auch Krishna. Und das ist eine Kunst. Um gut zu predigen, muss man eigentlich aus dem Ego heraus, aus dem eigenen Denken, und muss versuchen, sich da zu bemühen. Der andere Grund, den kennt ihr schon. Krishna wird geliebt von den erleuchteten Menschen. Diejenigen, die vom Vorhang der Maya bedeckt sind, können Krishna nicht so wahrnehmen und sind deswegen, vergessen ihn deswegen. Königin Kunti sagt später so einen tollen Text. Wir haben hier ein deutsches Buch, den lese ich da mal in Deutsch vor. Maya Javani Katschanam Agyaduchayam Avyayam Lakshase mudhadrisha nato nadyararo yata. Und? Jenseits des Bereiches, also jetzt kommt der Grund, warum Menschen, die im materiellen Bewusstsein sind, verstehen, als populär oder als lebenswert ansehen. Jenseits des Bereiches der begrenzten Sinneswahrnehmung bist du, Krishna, der ewig unnahbare Faktor, der durch den Schleier der täuschenden Energie verhüllt wird. Du bist dem törichten Beobachter unsichtbar, ebenso wie man, der weniger Intelligente, einen als Spieler verkleideten Mimen nicht erkennt. So, ich möchte euch alle bitten, diesem Punkt viel Aufmerksamkeit zu schenken, nämlich diesem Loch im Herzen. Könnt ihr mit dem Begriff was anfangen, Loch im Herzen, das so eine Suchkraft hat? Vielleicht wollt ihr, wenn ihr das nächste Mal eine Dusche nehmt, einfach mal für kurze Zeit in den Duschwanne verharren und auf das Duschloch gucken. merkt ihr, wie da so ein Strudel ist. Und euch dann an die Vorlesung erinnern. Ich mache das jeden Morgen, wenn ich eine Dusche nehme. Dann gucke ich unten auf den Fußboden, also Fußboden nicht, also die Badewanne und erinnere mich an diesen schönen, handy, mundgerechten philosophischen Begriff, ein Vakuum im Herzen. Also, dann bete zu Krishna, dass dieser Tag nicht so ausgeht, dass ich wieder versuche, irgendwas, was nicht Krishna ist, anstelle von Krishna dorthin zu setzen und dann unzufrieden bleibe. Die Bodhis von Krishna wissen, sie können mit Krishna in Kontakt treten, am wirkungsvollsten, wenn sie ihren Geist krishnaisieren, sodass der Geist am Tag an Krishna denkt. Die Bodhis tun dazu etwas, was bei ihnen funktioniert. Sie lesen zum Beispiel in den Heiligen Schriften. Oder manche Devotees, haben wir gestern mit einem sehr nice Devotee besprochen, sprechen auch Gebete zu Krishna über den Tag. Gebete können einen sofort mit Krishna verbinden. Oder sie machen die Übung, dass sie, was sie sehen, in Beziehung zu Krishna setzen. Zum Beispiel jetzt den Ozean. Sie verstehen, dass im Bhagavatam gesagt wird, das ist Krishnas Bauch. Das ist also sehr persönliche Annäherung an Gott. Ne? Wir sind im Bauche des Herrn. Und so versuchen die Devotees, irgendetwas zu tun, um während des Tages sich an Krishna zu erinnern. Ich möchte euch wirklich mal ermutigen, das zu tun. Wenn man merkt, es ist so eine kleine Unzufriedenheit, ja, dann können wir jetzt viele Dinge machen. Eis schlecken zum Beispiel. Nicht? Und versuchen, zufrieden werden. Oder man könnte einfach ein Gespräch suchen. Oder man könnte, das ist sehr bekannt unter uns Bedingten, sehr Anerkennung suchen. Ich will jetzt geliebt werden, jetzt mache ich mal was, damit ich geliebt werde. Ich springe einfach in hohen Bogen in den Ozean hinein, dass jeder klatscht. Also man könnte verschiedene Dinge ja machen, um das Loch zu füllen. Aber das Loch füllt sich eben nur, man könnte auch sich kurz hinsetzen und einfach mal ein bisschen abseits setzen und sagen, Krishna, meine Zunge ist zwar noch ein bisschen fest hier am Unterkiefer angeseilt, aber ich will einfach mal den Hare Krishna Mantra jetzt mit Konzentration chanten. Oder ich setze mich mal kurz hin, unter Tage ist das so ein schöner Leseraum, und lese einen Absatz oder zwei. Denkt darüber nach und sprecht immer und bringt das sofort mit mir und sprecht da mal jemanden an auf dem Schiff. Mal sehen, ob Krishna Katar in Gang setzen kriegen können. Und so machen die Devotees verschiedene Dinge. Und ich denke, jeder muss da ein bisschen experimentieren, was bei sich funktioniert. Und das ist nicht immer nur eine Sache. Viele Devotees zum Beispiel haben Detis bei sich zu Hause und unglaublich gute Erfahrungen gemacht, indem sie morgens jeweils, bevor sie in den Tag gehen, Gonitai verehren. Die haben unglaubliche Erfahrungen gemacht, dass Dedis auch sich offenbart haben zu ihnen und ihnen Inspiration für den Tag mit auf den Weg gegeben haben. Sie sind schon aus der Tür, plötzlich denken sie, ich muss noch mal zurück auf meine Gonitais sehen. Und dann gehen sie zurück und Gonitai strahlt die so an, dass sie den ganzen Tag nicht Gonitai vergessen können. Viele haben da unglaubliche Erfahrungen gemacht mit. Oder andere singen einfach Lieder. Das wirkt manchmal, wenn man sehr viel zu tun hat, einfach sich ein Vaishnava-Songbuch rausnehmen, ein Lieder mit Verständnis singen. Ohne Verständnis singen bringt nicht so viel, aber Lieder mit Verständnis singen. Das ist sehr nice. Also andere habe ich schon gehört, die stellen sich die Govinda-Gebete an oder eine schöne Kirtan-Platte und tanzen für 20 Minuten in ihrem Wohnzimmer. Dann sind sie fertig, haben getanzt und gechantet mit großer Freude. Viele in der Congregation empfehle ich das. Die tanzen so richtig wie im Kirtan. Und dann gehen sie zur Arbeit und sind total... Hare Hare, Hare Rama. Was ist denn heute mit dir los? Ich bin gut drauf. Hare Hare, Hare Rama. So weiter. Irgendwie muss man das mit dem Vakuum mal angehen. Das kann man ja weiterhin ignorieren Und weiterhin, ja, denke, vielleicht soll ich mir einen neuen Sari kaufen, dass ich zufrieden bin. Oder ein Dhoti. Oder mal die Haare ganz, ganz Krishna-mäßig schneiden. Nicht? Und so. Also, aber das, man muss Krishna da rein. Hare Krishna. Also bitte nimmt diese Vorlesung nicht so wie so ein Frühstück, was man so aufnimmt und dann geht es durch einen hindurch. sondern lass mal was hängen von dieser Vorlesung. Man wendet es an. Jetzt müssen wir nicht denken, was sagt dann der vollautomatische Ruf? 20 nach 9. Wir sind schon ziemlich spät. Ich wollte eine Ansage machen. Uns ist klar, Katamakananda Maharaj und wir selber bemühen schon den ganzen Tag mit den Devotees zu sprechen, auf dem Tolkien-Schiff und hier auf dem Lord Lorien-Schiff. Wir haben extra uns verteilt, um mit allen Devotees sprechen zu können, aber uns ist sehr klar, man kann nicht alle Fragen beantworten und wir haben deswegen eine ganz tolle Methode entwickelt. Das war eigentlich beim Pada Yatra kam der drauf. Ich glaube, es war Gaurabhavanis ursprüngliche Idee gewesen. Ganz am Anfang diese Magical Basket machen wir. Ja, Yamuna versucht heute vielleicht, du musst eigentlich in so einen Laden gehen und dir so eine Bananenkiste aufgeben lassen. So ein Magical Basket zu machen. Das ist eine ganz normale Bananenkiste wahrscheinlich, die mir schön ausgetan ist. Und da könnt ihr über den Tag eure Fragen reingeben. Man kann sich dazu ein Blatt Papier nehmen. Habe ich jetzt nicht da. Und faltet man es zusammen und tut eine Frage stellen. Möglich soll es sein, eine brennende Frage. Und bei manchen brennenden Fragen macht man unter Umständen nicht so gerne seinen Namen darunter setzen, weil man vielleicht das Gefühl hat, dass alle dann auf einen aufmerksam werden und sich eher alles Mögliche denken und so weiter. Deswegen kann man die auch ruhig anonym stellen, nicht, dass man sagt, also ich komme aber nicht in die Pötte mit diesen einen Punkten. Krishna-Bewusstsein. Ich bin nostalgischer Raucher, also nicht so AB, sondern wirklich die selbstgetreten. Und das ist für mich was ganz Wichtiges, das ist ein ethischer Wert für mich, die zu rauchen. Aber ich verstehe auch, das ist nicht gut. Wie komme ich damit zurecht? Was ist denn jetzt mal wirklich nicht so eine abgedroschene 0815 Antwort, sondern die spezifische Antwort für mich, bitte? Solche Fragen kann man stellen, aber ich denke, hier sind mehr Leute, die zu fragen, vielleicht auch eine Frage in Serbien, da war so die Frage, was ist für dich selber die beste, also den Geheimtipp, wie man wirklich in möglichst kurzer Zeit ein Wohlgeschmack im Krishna-Bewusstsein erfährt? Was machst du ganz persönlich? Solche Fragen macht man auch nicht so, weil das zu persönlich ist und man kennt ja Katamakananda Maharaj nicht so gut und will auch jetzt nicht zu aufdringlich sein. Aber man will das einfach wissen. Wie tanzt du auf deine alten Tage noch so? Also ruhig solche Fragen, die, natürlich sollten es Fragen sein, die in einem kulturellen Rahmen sind. Nicht? Also nicht kultureller Rahmen heißt angenehm, kulturell, wie es unter gebildeten Menschen der Fall ist und so weiter. Ja, solche Fragen werden wir dann gemeinsam beantworten. Das ist meistens, wenn die Devotees ihre Hausarbeit gut machen, dann können wir unsere Arbeit gut machen. Wir sitzen dann hier so und wir teilen uns dann die Fragen brüderlich. Und dann haben wir eine total inspirierende Runde, wo niemand einschlafen wird. Das ist sehr interessant meistens. Also wirklich, bitte denkt darüber nach, weil es muss solche Themen geben, die euch bewegen. Wir sind ja denkende Menschen. Gut, dann wollen wir sehen, ob Jai, auf Ram Gopal noch was ist, noch eine Orientierung gibt, die Gita, aber vielleicht auch nach dem Frühstück oder während des Frühstücks. Ram Gopal ist nicht da. Darf ich euch beide fragen, unsere zelebrierten Köche, wie ist die Prasadam-Situation? Oh, unglaublich. Könnt ihr noch? Jeden Morgen wieder, ja. Gut, dann wollen wir hier enden. Srila Prabhupada ki, transzendentale Segeltour ki, Sisi Gonitai ki, Shigiriraj Maharaj ki, Go Premananda Yajmo.
Ja, das ist ja, ja.